Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mein Name ist Gerhard Fröhlich, meine Frau heißt Theria Thür Fröhlich und die Daten, auf die ich mich beziehen werde, stammen aus aufwendigen Erhebungen, die sie gemacht hat. Wir haben bisher noch nie gemeinsam publiziert, also vorgetragen schon, weil wir einander ohnehin die schärfsten Kritiker sind. Also meine schärfste Kritikerin ist meine Frau, eindeutig. Und ich nehme an, ich fürchte, sie wird das auch von mir sagen. In diesem Falle, bei den Themen, die hier angesprochen waren, hätte sich ein Doppelreferat von beiden Personen, ich habe sie ja vorgeschlagen gehabt, das ist nicht angenommen worden, erst hinverwiesen. Jetzt versuche ich halt hier unsere beiden Inputs zu einem Vortrag zu verdichten. Das kann nur und muss ein bisschen zerhackt sein, Spotlight-mäßig, weil die Zeit einfach nicht ausreicht. Es geht also im Obermotto um Qualität und da sage ich gleich, dass wir beide nicht allzu viel mit diesem Begriff anfangen können. Ich habe mir ein Interview gegeben für das Laborjournal und habe da gesagt auf die Frage nach der Qualität, wir sind keine Stoffhändler. Das heißt, bei einem Stoff sehe ich ein, dass man, oder bei einem Teppich kann man sagen, es gibt irgendeine Qualitätskriterien. Das sind Produkte, die noch dazu nicht einmal produziert werden, sondern hundertfach, tausendfach, zehntausendfach, über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar. Und in den Wissenschaften geht es um anderes, aber das werde ich im Folgenden noch erläutern. Der erste große Abschnitt wäre vom symbolischen Kapital der Reputation in den Geisteswissenschaften und anderswo. Das war eine Bitte der Veranstalterinnen, dass ich mich zum Thema Reputationsbildung hier äußere. Und dann werde ich eingehen auf unsere Erfahrungen, Befunde zur Zentimetrie, zur Zitationsindexierung. Die sind katastrophal für die Geisteswissenschaften und zum Thema Peer Review, also qualitative Evaluation. Anonyme Kritik ist es fast immer noch heute. Und wenn noch Zeit bleibt zum Abschluss, ein gewisses Resümee oder Fazit. Ich habe mehrere, sagen wir mal unter Anführungszeichen, etwas ironisch, Säulenheilige. Einer davon ist Sir Karl Popper, der zweite Robert King Merton und der dritte ist Pierre Bourdieu, die in jeweils anderen Kulturkreisen gelebt haben, mit sehr vielen unterschiedlichen geistigen Vorfahren. Auf den Schultern von Riesen hat es Merton ja mal genannt, in Anlehnung an Newton. Das heißt, wir alle sind Zwerge, aber weil wir eben auf unseren Vorahnen, auf dem akkumulierten Wissen, dem Alp der Geschlechter, hat es Marx mal genannt, stehen, sehen wir vielleicht ein bisschen, ein paar Meter weiter. Was hat Popper mit dem Thema zu tun? Popper hat ganz vehement, und das ist gerade für die Wissenschaftstheorie, die ja doch sehr auf Logik zumindest damals konzentriert war, gesagt, die wissenschaftlichen Methoden haben einen öffentlichen Charakter. Was meint er damit? Objektivität, dieses Wort hat er immer unter Gänsefüßchen verwendet, in der offenen Gesellschaft und ihrer Feinde, kann nicht von den einzelnen Wissenschaftlern, er hat nicht gegendert, darum mache ich das ja auch nicht, das würde was anderes vorgaukeln. Der einzelne Wissenschaftler kann nicht objektiv sein, das würde ihn menschlich überfordern, weil er ist ja verliebt in seine Theorien, in seine Modelle, in seine Methoden und man würde ihm die Menschlichkeit rauben, steht sogar an einer Stelle. Sondern, also wenn er ständig nur mit Selbstzensur tätig sein würde, sondern dafür sind die anderen da. Das heißt, er pointiert, sagt er, wenn Robinson Crusoe auf seiner Insel alles richtig gemacht hätte, ich sage einmal vor Ankunft vom Freitag, dann wäre das trotzdem keine Wissenschaft gewesen. Wissenschaft besteht darin, dass ich etwas tue und andere das erklären muss, erläutern muss, die das kritisch diskutieren, kritisch überprüfen können und den Bias, die Vorteile, meine Verliebtheiten durchschauen können, kritisieren können Und in diesem Hin und Her, dieser Konkurrenz, da geht es um geistige Konkurrenz oder sagen wir lieber um friedlichen Wettbewerb, entsteht dann so etwas in der Subjektivität und das ist dann sozusagen mehr oder minder deckungsgleich mit Objektivität, mehr ist quasi nicht drin. Später ist auch als Bewährung öfters genannt, also solange die Kritiker, die Leute, die versuchen etwas zu widerlegen, zu falsifizieren, das nicht schaffen, hat sich eben eine Theorie bewährt. Das alles, sage ich, schreit nach Open Access in heutiger Realisierung und gerade in Textwissenschaften wie in Geistwissenschaften. In anderen Disziplinen, die mit Experimenten arbeiten, mit Versuchen, mit Befragungen etc., da ist Open Access fürchtlich nicht ausreichend, da brauchen wir Open Science, gibt es etwa ein Riesendoktorarbeit von Uli Herb, auch als Open Access Buch konsultierbar, denn da sollten die Studien in Forschungsregistern im Vorhinein schon bekannt gegeben werden, wie viele Stichproben werden gezogen, mit wie vielen Leuten, welche Methoden werden verwendet und so weiter. Warum? Weil man kann manipulieren und einfach neuen Stichproben wegwerfen, wie es der Milgram gemacht hat bei seinem Polter-Experiment. Und nur die zwei, wo die Menschen gefoltert haben, das heißt, sie haben nur geglaubt, dass sie gefoltert haben, aber trotzdem, sie haben nur Geräusche gehört, Schreie und so weiter. Und haben nichts gesehen, wie die Elektrostöße da verabreicht wurden. Also wenn ich ungestraft 9 von 11 Stichproben wegwerfen kann, verstecken kann, verschweigen kann, dann kann ich eben genau das, was ich herausbringen wollte, belegen. Und daher brauche ich dann Forschungsregister. Wir brauchen Open-Datenarchive, die gibt es ja auch schon zum Teil. Gerade in Biologie ist es einfach ein Muss, wenn ich in Biologie was veröffentliche, dann muss ich einen Link legen zu den Daten und damit andere das nachrechnen können. Aber wir hier sind in der Welt der Geistwissenschaften und das sind Textwissenschaften, das sind wirklich Diskussionswissenschaften. Das wird uns ja dann von Naturwissenschaftlern vorgeworfen, dass wir Geschwätz- und Diskussionswissenschaften sind. Ich bin da stolz darauf. Was gibt Schöneres als erregte, natürlich zivilisierte Dispute. Also Poppers Forderung nach dem öffentlichen Charakter wissenschaftlicher Methoden können wir auf jeden Fall in den Geistwissenschaften optimal dienen, indem wir die Kritik, von der er ja ständig spricht und die er fordert, ermöglichen, indem die Texte frei zugänglich sind. Wenn sie das nämlich nicht sind, da gibt es ja Studien, wenn auch nicht aus den Geistwissenschaften, aber aus anderen Disziplinen, dann überfliegen die Leute höchstens das Abstract. Und da sie dann eigentlich nichts vom Artikel wissen, schreiben sie halt etwa ein laues Kompliment hin oder überhaupt eine Aneinanderreihung Literaturliste ohne Kommentar, was ja keinen Informationsgehalt hat. Und Das fördert die Vielschreiberei, die inflationären Prozesse. Alle Leute schreiben immer mehr und mehr. Und eigentlich ist der Mehrwert der Erkenntnis Mehrwert gering bis null. Der zweite große Säulenheilige, der in Amerika tätig war, Robert King Merton, hat das Wissenschaftsethos erfunden. Also beide so etwa vor dem Zweiten Weltkrieg. Zum Ersten, Zweiten Weltkrieg. Das Wissenschaftsethos hat 4 institutionelle Imperative. Kommunismus, und da schreibt er, das ist ganz im technischen Sinn der freien Verteilung Zugänglichkeit von Gütern, schreit nach Open Access, würde ich sagen. Universalismus, darunter ist gemeint, es darf nicht Sender geben, die gehört werden und andere, die nicht gehört werden, sondern man muss auf Argumente, auf Befunde etc. eingehen. Ist eigentlich durch die Hierarchie der Journale und dass es einige Top-Journale gibt in manchen Disziplinen, die die Welt definieren und die anderen mit geringen Zitationen etc., die eigentlich irrelevant sind, verletzt. Dann der äußerte Skeptizismus Nummer 3 ist natürlich parallel zu Popper, Kritik, 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 alles darf, soll, kann, muss kritisiert werden, kritisch überprüft werden etc. Und das vierte ist ein bisschen weniger gut übersetzt ins Deutsche mit Uneigennützigkeit, also das Original heißt Disinterestedness und gemeint ist, wir dürfen nicht die Daten verbiegen, die Forschungsdesigns verbiegen, wir dürfen nicht, wie schon angedeutet, die Stichproben wegschmeißen, wenn sie uns nicht gefallen und es nicht erwähnen. Wenn ich sage, ich habe von 11 neuen Stichproben weggeworfen, dann denkt man sich, naja, was stand da drin? Das alles sollte schon vorher bekannt sein in datenintensiven Disziplinen. Und die Digital Humanities sind jetzt dann die Bruchstelle, wo ich eben sagen kann, die sind eigentlich mehr naturwissenschaftlich von den Methoden her als geisteswissenschaftlich. Und da müsste man dann auch wieder fordern, dass eben die Forschungsprozeduren etc. etc. ganz klar deponiert werden. Und die Daten. Das ist ja in den Datenarchiven eben der Fall. Aber wie in den Textwissenschaften sind da wieder etwas freier. Warum? Bourdieu meinte, das ist jetzt der dritte im Bunde, dass bei uns, etwa in der Philosophie, ein Zettel, Papier und ein Bleistift reicht. Während der Physiker muss sich da mit tausenden anderen einen ganzen riesen Teilchenbeschleuniger, der Milliarden kostet, in Genf unter der Erde bauen lassen und vieles andere mehr. Und die Interessenskonflikte in den Naturwissenschaften sind ungeheuer, weil eben so viel Geld fließen muss, ob jetzt Medizin, Pharma, Unternehmen, die im Hintergrund stecken oder andere. Natürlich kann es solche Interessen auch in der Geisteswissenschaft geben, etwa politische Parteien etc. Das heißt, ich würde sagen, zur Open Science gehört nicht nur, was ich schon erwähnt habe, Repositories für die Daten, open natürlich, also offen zugänglich, nicht nur diese Forschungsregister, wo man sich im Vorhinein festlegt, was man tun wird. Man kann es ja dann begründet verändern, aber man weiß jedenfalls, er ist abgewichen, sie ist abgewichen vom Forschungsplan. Möglicherweise, weil die Hypothese, die Amok-Hypothese, doch nicht funktioniert hat. Und das dritte ist eben Conflict of Interest Declaration, dass man sich erläutern muss, erklären muss, dass man befangen ist. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man in der Jury sitzt, das nennt es ja Nepotismus dann, da muss man etwa sagen, ich bin der Doktorvater von dem und dem und daher kann ich jetzt bei dieser Abstimmung nicht teilnehmen oder auch bei der Beratung nicht. So, wir sind jetzt beim Bourdieu und Bourdieu ist ein gelernter Philosoph, hat sich mit allen den philosophischen Begriffen wie Habitus, das ist ja Aristoteles und Thomas von Aquin, Feld aus den Naturwissenschaften, Magnet- und Gravitationsfeld, sein Konzept, sein geistiges Gebäude gebastelt. Und er geht davon aus, es gibt in unserer differenzierten Gesellschaft verschiedene Felder, Religion, Wirtschaft, Politik und so weiter und so weiter. Und natürlich Wissenschaft. Und in jedem dieser Felder herrschen andere Spielregeln. In allen Feldern geht es um Kapitalakkumulation. Aber die jeweiligen Kapitalsorten sind andere. Also in der Ökonomie geht es natürlich wirklich um Kapital im engen Sinn des Wortes. In der Wissenschaft geht es um symbolisches Kapital. Und symbolisches Kapital ist natürlich ungefähr deckungsgleich mit Ehre, Prestige, Reputation. Meint aber, da reicht ein Unterscheidungszeichen. Das heißt, wenn ich da jetzt auftrete und sagen kann, Nobelpreisträger, dann habe ich ja mein Unterscheidungszeichen, das ist kaum zu toppen. Wenn ich sagen kann, ich bin Mitherausgeber dieses prestigeträchtigen Journals, ist das auch schon sehr gut. Wenn ich sagen kann, ich bin Vorsitzender der amerikanischen Soziologengesellschaft und so weiter und so weiter, dann sind das alles Unterscheidungszeichen. Ich bin Professor in Harvard und Stanford, dann sind das alles Unterscheidungszeichen, weil Symbole sind bei Bourdieu Unterscheidungszeichen. Und Manager und Politiker, behaupte ich jetzt, haben deshalb so große Probleme mit Plagiaten und Ghostwriting oder das andere, ihre Doktorarbeiten fabrizieren, weil sie eben nicht sehen wollen, dass das, was in Politik und Wirtschaft üblich ist, dass man da jede Menge Assistenten hat, die eigentlich denken für einen und die einem die Texte schreiben und die Folien produzieren, die man bei der Vorstandssitzung präsentiert und so weiter, dass das in der Wissenschaft zumindest, also streng genommen, nicht sein darf. Wir wissen, auch da gibt es Großunternehmer. Bei Bourdieu haben wir, glaube ich, 1400 Co-Autorinnen etc. etc. gefunden, Mitarbeiterinnen, hauptsächlich Innen, also Frauen, die tätig waren. Das entwertet Bourdieu überhaupt nicht, aber die Bourdieu-Community war böse, dass wir das in unserem Bourdieu-Handbuch veröffentlicht haben. Also es gibt Großkapitalisten, Großunternehmer in der Wissenschaft, sagt Bourdieu, und hat er sicher selbst auch dazugehört, weil er eben nicht nur philosophisch tätig war, sondern eben auch empirisch, sozialforscherisch. Aber ansonsten, darf eigentlich ein Wissenschaftler nicht sich die Texte von anderen schreiben lassen. Er darf sie nicht vorlesen und man merkt, es war ein anderer Redenschreiber, was in der Politik völlig üblich ist. An und für sich zumindest ist es so der Fall. Wie kommt es dann zu Hierarchien? Das ist ein wichtiges Problem von Bourdieu, dass die Kapitalsorten und ihre Akkumulation bewirkt nämlich, dass es reichere und ärmere gibt. Und da sagt er, und das ist wieder für die Geistwissenschaften durchaus hoffnungsvoll, es gibt vier mindestens Reputationshierarchie-Prinzipien. Hierarchie Nummer 1 ist die Hierarchie nach akademischer Macht. Die ist besonders in Frankreich bei diesem zentralisierten Prüfungssystem wichtig. Da kann man ja für alle Haute Etudes etc. Als Prüfungskommissionsvorsitzender etwas festlegen. Präsidenten, Rektoren und so weiter und so weiter. Viele haben also sehr viel Macht und können sich daher eventuell als Co-Autoren oder zuschreiben und vieles andere mehr. Da gibt es Studien über Grafomanen, die eben Großforschungseinrichtungen vorgestanden sind und dies auf einen Aufsatz pro Woche gebracht haben, mindestens. In den Naturwissenschaften. In den Geistwissenschaften spielt die nationale Reputation sicher eine Rolle, weil wir ja doch noch vielfach, wenn nicht sogar primär in nationalen Sprachen, in unseren jeweiligen Kulturen schreiben. Und das finde ich auch gut und richtig so. Ich bin ja auch bei dieser Petition für Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation schon aktiv gewesen. Es gibt dann die internationale Reputation, das ist Reputation Nummer 3, die wird natürlich massiv von den amerikanischen oder bei Elsevier holländisch-englischsprachigen Zitationsindizes gefördert und auch gemessen. Und jetzt kommt es noch für die Geistwissenschaften sehr interessant, es gibt noch die Hierarchie der Prominenz. Und da wird Bourdieu nicht müde zu betonen, dass diese berühmten französischen Philosophen, die Sie alle auch kennen, zumindest dem Namen nach, dass die eigentlich alle kaum akademische Macht hatten. Sie durften nicht einmal Doktorwerten betreuen. Sie hatten oft höchstens einen Hilfslektorenposten irgendwo auf der Uni. Aber, und das ist wortwörtlich Bourdieu Hilfslektor, was das ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind diese Intellektuellen über Verlage und Top-Verlage und über Journale, also jetzt massenmediale Qualitätszeitungen, Interviews, öffentlich auftreten, Radio und Fernsehen und so weiter und so fort, berühmt, prominent geworden und haben so ihre große Wirkungsmacht entfaltet und sind dann natürlich auch massenhaft zitiert worden, aber ohne quasi die akademische, konventionelle Fundierung oder Grundierung oder Rückendeckung. Das heißt, die nationalen Reputationshierarchien und die Prominenzhierarchien sind einmal für uns Geisteswissenschaftlerinnen durchaus zwei Optionen. Ich sage jetzt einmal zwischendurch, es nützt nichts, wenn wir etwas qualitativ ganz genau und braves machen, es ist alles korrekt zitiert und so weiter, aber es steht nichts drin. Und es ist mutlos, es ist nichts daran neu, obwohl so viel zu kritisieren wäre, obwohl so viel aufzudecken wäre, wird das alles verschwiegen, ignoriert, verdrängt, weil man will ja nicht anecken, man will nicht andere ärgern und so weiter. Also mit brav sein weiß ich nicht, ob man in den Geisteswissenschaften was werden kann, wenn man nicht sehr stark geschoben wird. Das gibt's natürlich auch. Mit diesen drei Säulenheiligen im Hintergrund möchte ich jetzt dann zu den beiden Themen kommen, der quantitativen Evolution, die eben, wie gesagt, gerade in internationalen Reputationshierarchien eine Rolle spielt, und der Peer Review, also der qualitativen Evolution. Eine Sache wird jetzt vergessen, weil man kann sie den drei Säulenheiligen nicht zuordnen, klar. In der Wissenschaftstheorie, und das wird jetzt für die beiden Evolutionsstränge und Themen wichtig, gibt es paradigmenstarke und paradigmenschwache Fächer. Ein paradigmenstarkes Fach ist eines, das ein starkes Paradigma, also Lehrmeinung, Methodenkanon etc. hat. Und etwas Physik, könnte man sagen, ist heute so ein Großteil immer noch das Standardmodell, sogenannte Standardmodell, gang und gäbe, ist. Und in der Ökonomie gibt es auch ein Mainstream, und dann gibt es ein paar Heterodoxe, aber die sind doch sehr randständig. In unseren Fächern, gerade auch in Philosophie, ist es anders. Da gibt es die Koexistenz von Paradigmen, von Lehrmeinungen, von Schulen, die einander oft nicht einmal bekriegen, nicht einmal kritisieren, sondern einfach nur ignorieren. Aber das ist ein Moment der Freiheit. Und ich hatte mal einen Physiker zu Besuch in der LV, und da haben wir über diese Themen gesprochen, und er hat gesagt, ich bewundere euch. Wenn euch in eurem Nest quasi es zu unangenehm wird, wenn man sich mit dem Chef überhaupt nicht verträgt und dies und das, kann man einfach woanders hinwechseln, in einer anderen Disziplin, wo der auch seine Finger nicht und seine Freunde nicht sitzen hat und mir nicht schaden kann, dass ich ihm entronnen bin und so weiter und so weiter. So ähnlich hat er das wirklich formuliert. Also das Paradigmenschwache halte ich für einen Vorteil, und das ist, wie gesagt, ein Vorteil der Geisteswissenschaften. Ist aber jetzt wieder ganz schlimm, wenn wir Qualitätskriterien aufstellen wollen, verbindliche für alle. Denn wenn ein Luhmannianer meint, Luhmann hat es wirklich gesagt, wir brauchen keine Menschen für soziale Systeme, wir alle sind nur Systeme, während der Bourdieu Menschen aus Fleisch und Blut, die Einverleibung ist einer seiner wichtigsten Begriffe der Umwelt, der Praxis in uns, also der Ansicht hat, menschliche Körper sind ganz wichtig, dann gibt es schon mal massive Differenzen. Und so kann man sich das jetzt durchdeklinieren auf vielen Ebenen. Und nur ein kleines Bonbon, ich habe mit einer Kollegin durchgesetzt in der Studienkommission für Doktoratstudien, da war ich dann auch der Vorsitzende, dass wir für die Geisteswissenschaften eine Methoden-LV bekommen, eine eigene. Und es war dann nicht möglich, eine gemeinsame LV für Historikerinnen und Philosophinnen abzuhalten, denn wir konnten uns nicht einmal bei elementaren Begriffen wie Erklärung einigen, was das ist. Und wenn ein Philosoph das, was die Historiker unterrichtet hätten, hingeschrieben hätte bei der Klausur, hätten wir immer Fünfer geben müssen und umgekehrt. Und dann haben wir halt entschieden, wir machen Kleingruppen, disziplinspezifisch, und nur am Anfang und am Schluss vielleicht eine gemeinsame Sitzung. Also das ist das Problem, dass ich weiterhin nicht wirklich weiß, was Qualität in den Geisteswissenschaften sein soll, und vor allem ohne, dass ich sage, es ist was Neues, es ist nicht normalwissenschaftlich, wie der Fachausdruck heißt, sondern ein bisschen revolutionär. Es ist mutig, es packt etwas an, ein wichtiges Problem, was bisher ignoriert wurde, übersehen wurde und so weiter. Und da wissen wir aus der Innovation Resistance Forschung, mit der habe ich auch jahrelang nebenbei beschäftigt, dass das Neue halt immer ein bisschen hartschert ist. Es ist nicht so ausgereift wie etwas, was schon jahrzehntelang praktiziert wird. Und daher kann man am Neuen immer sehr gut herum kritisieren und nörgeln und es auch ablehnen. Und Gutachter lehnen ja prima das Neue ab und das Altbekannte winken sie durch. Also gerade die Gutachter und die Evaluationsprozesse bei Forschungsfonds sind ultrakonservativ, sagen alle Studien, die ich kenne. Da mag es dann ein paar Ausnahmeprojekte geben, Projektschiene, wo das vielleicht ein bisschen anders ist, aber im Prinzip ist es leider, soweit ich weiß, immer noch so. So, jetzt kommen wir zur quantitativen Evaluation. Und die hat verschiedene Facetten, aber jetzt möchte ich mich konzentrieren auf so eine Zitationsdatenbank, kommerzielle, etwa Social Science Citation Index. Den hat meine Frau sehr gründlich und akribisch und sehr aufwendig untersucht, weil wir an der Universität in Linz keinen Zugriff haben zum Arts and Humanities Citation Index, sonst hätte sie den genommen, um ganz klar und direkt die Geisteswissenschaften und ihre Indexierung zu untersuchen. Wenn ich die, es gibt ein Buch dazu von Tür Fröhlich, The Non-Trivial Effects of Trivial Errors in Scientific Communication and Evaluation, sehr zu empfehlen. Und es gibt auch ein paar Aufsätze bei der IWP, also Information, Wissenschaft und Praxis von der Deutschen Gesellschaft für Information, DGI. Wenn ich also die Studien meiner Frau in wenigen Sätzen zusammenfassen kann, dann sind die Zitationsindizes, Eugene Garfield gilt ja da als Vater, als genetische, einmal gegründet worden, als Genetical Citation Index, weil anders war das nicht finanzierbar, andere wären nicht durchgegangen, weil erst nachdem sich Eugene Garfield jahrzehntelang blutige Nasen geholt hat und kein Projekt bewilligt wurde, erst als ihn ein Genetik-Nobelpreisträger quasi an die Brust genommen hat, adoptiert hat, ging das dann und der hat natürlich ein Genetik-Index-Projekt eingereicht. Erstens hat es ihn selber interessiert, was die Konkurrenz, seine Kollegen tun und zweitens einmal hatte er da als Genetik-Nobelpreisträger natürlich alle Karten. Das ist das absolute Killer-Argument. Wir haben schon einmal gesagt, Reputation ist symbolisches Kapital, Unterscheidungszeichen und Nobelpreis ist das ultimative Unterscheidungszeichen, das es leider nur in einigen Branchen gibt. Das ist ja das Ungerechte. Meine Frau hat sich dann übrigens auch noch mit Uni-Rankings befasst, die ja massiv, ich glaube 30% von diesen Zitationsdatenbanken auch leben, zumindest der klassische vom Times Higher Education. Und da kann man zeigen, dass die Universitätsrankings genauso wie die Zitationsindexierung von niemandem in der Wissenschaft gewollt war. Sondern Medien, also in dem Fall News, das ist so vielleicht doch mit Spiegel vergleichbar, ein Journal, hat auf einmal die Idee bekommen, man könnte doch da viel Auflagen erhöhen, wenn man zu Beginn des Semesters oder schon vorher für die Studierenden, damit sie bei der Qual der Wahl unterstützt werden, auf welche Law School gehe ich, hier Rankings produzieren. Und die Law Schools haben sich am Anfang mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, hat aber nicht genutzt, weil News hatte dann die perfide Strategie, einfach schlechte Schätzzahlen dafür einzusetzen, für die renitenten Unis, und haben alle mitgemacht, gezwungenermaßen. Und da gibt schöne, was heißt schöne, grausige Studien dazu, wie sehr diese Rankings von außen aufgedrängt die Unis selbst verändert haben. Weil auf einmal wird ja vieles, was man bisher gemacht hat, irrelevant, bedeutungslos, es bringt ja nichts fürs Ranking. Und man stellt sich dann ganz auf diese Bewertungslogiken ein. Und es gibt auch herrliche Studien von Matthias Binswanger, einem Schweizer Ökonomen, einem Kritischen, über die perversen Anreize und die perversen Effekte von all diesen äußerlichen und quantitativen Belohnungs- und Bestrafungs-, es sind ja auch implizit Bestrafungssysteme. Bitte das nachzulesen, es ist äußerst amüsant und gleichzeitig ärgerlich. Was ist jetzt wichtig? Die Zitationsindizes sind also als Genetikindex gegründet worden, dann wurde expandiert zu einem Science Citation Index, also naturwissenschaftlich. Alles in dem Zeitalter der Punchcard-Ära, also der Lochkarte, wo man noch um jede Spalte gegeizt hat. Daher wurden zum Beispiel nur Familienname und Initiale des Erstautors erfasst und sonst nichts. Das war in den Genetikjournalen auch so, dass in der Autorenzeile schon im Aufsatzartikel selbst nur der Familienname und die Initiale stand. Es waren ja alles nur Männer, das heißt, man musste auch nicht Männer und Frauen unterscheiden. Und leider, ich bin ja kein Schuwi. Und dann, nach einiger Zeit des Erfolgs, hat man noch expandiert Richtung Sozialwissenschaften, um diesen Markt noch abzudecken. Und später dann auch noch einen Arts and Humanities Citation Index. Jetzt gebe ich gleich zu, die letzten Jahre sind ein bisschen ein blinder Fleck für mich. Da habe ich mich nicht mehr, obwohl ich über E-Mail-Listen ja ständig irgendwelche Einladungen kriege, was Gutes, so genau informiert. Aber jedenfalls bis heute gibt es keinen Journal Impact Factor für die Geisteswissenschaften. Das hat sich weder der Garfield getraut noch Thomson Reuters und ich hoffe auch die Nachfolgefirma traut sich das nicht. Warum? Erstens einmal sind die Halbwertszeiten, das heißt die Zeit, in der Zitationen, die Hälfte einer Zitationen eng wirtschaftet, wurden in unseren Branchen unendlich lang im Vergleich zu den Naturwissenschaften. Vergleich Physik, Geschichte. Physik 4,25 Jahre, also in 4 Jahren werden schon die Hälfte aller Zitationen eingesammelt. In der Geschichte 40,25 Jahre. Das heißt, wenn ich einen 2-Jahres-Journal Impact Factor berechne, der dann in Wahrheit auch noch 1-Jahres Impact Faktoren beinhaltet, ich will das jetzt nicht ausführen, aber wie der Impact Factor berechnet wird, das wissen viele Leute leider nicht. Ein sehr seltsames Verfahren und scheinbar einfach, aber das wäre eine eigene Vorlesung, eine halbe Stunde mindestens Zeit dafür nötig. Lange Rede, kurzer Sinn, diese 2-Jahres-Fenster, diese kurzfristigen von diesen Journal Impact Faktoren, auch damit wieder ein neuer Journal Citation Report erscheinen kann, das war ja alles in kommerzieller Logik und nicht in langfristigen Entwicklungsperspektiven etwa von Wissenschaftspolitik. Da sind die Geisteswissenschaften zu beständig. Ich habe immer ganz böse gesagt, es gibt die Strohfeuerdisziplinen, wo es sofort Feuer fängt und sofort zitiert wird und dann flaut relativ schnell wieder ab. Und die ganz vorsichtig glimmenden, aber dann ganz lange glühenden und glimmenden Geistes- und Sozialwissenschaften, teilweise zumindest von den großen Geistern her. Und das macht jetzt die Geisteswissenschaften nicht unbedingt beliebt. Wenn Uni-Administratoren, wenn Präsidenten, Rektoren etc. auf die JIF-Werte hinweisen wollen, auf den Impact ihrer Einrichtung oder wenn das von den Ministerien gefordert wird, dann kann man leider mangels Impact-Faktoren in den Geisteswissenschaften hier damit keinen Start machen. Die Zitationsraten, die durchschnittlichen, sind auch je nach Fach höchst unterschiedlich. Zum Beispiel bei Mathematikern sind sie sehr niedrig oft, weil es oft nur ganz wenige Leute auf der Welt gibt, die überhaupt verstehen, was ein bestimmter Mathematik in seiner speziellen Subdisziplin da für Formen auf die Tafel wirft oder in den Computer tippt, was gar nicht so einfach ist. Braucht ein eigenes Programm dazu, selbstverständlich. Jedenfalls müsste das alles immer gewichtet umgerechnet werden, aber es gibt leider viele Quick and Dirty Evaluationen, wo einfach alle Rohdaten zusammengewürfelt werden, höchstens noch ein bisschen Fehler korrigiert werden, und das benachteiligt auch wieder, hat meine Frau sehr schön nachweisen können, bei Uni-Rankings jene Institutionen, jene Universitäten, die einen hohen Anteil an Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften haben. Die meisten Zitationen heimsen einfach und auch die meisten Publikationsraten die Medizinunis ein mit ihren Fächern wie eben Genetik, Mikrobiologie etc. Jetzt kommen wir dazu, dass meine Frau anhand von Bourdieu als zitierter Autor, weil wir hatten eine Open Access oder sagen wir über Free Access Hypertext-Datenbank in Linz, die haben immer noch Hyper Bourdieu, wo das Gesamtwerk von Bourdieu invertiert ist. nicht die Volltexte, das geht leider aus juristischen Gründen nicht, und die Erben von Bourdieu, die würden einem auch sofort verklagen, wenn man da auch nur einen Text nehmen würde und ohne Recht veröffentlicht würde. Sie hat also Zitationen von Bourdieu im Schneeballprinzip verfolgt und hat danach gesehen, bei Fehlern, sie hat unmäßlich viele Fehler gefunden, wie man Bourdieu verhunzen kann, allein schon, weil es aus 5 Vokalen besteht, diese Familiennamen nur aus 3 Konsonanten. Und das erste ist natürlich, dass sie bei Bo-U-U das U weglasse, Bourdieu mit einem O nur, bei Google gleich 600.000 Treffer, bei Google Scholar dann weniger. Und sie hat dann nachgesehen, ist jetzt nur der Bourdieu in einem Artikel falsch geschrieben oder auch andere. Und da kam es dann zu sehr spektakulären Fehlerraten, die niemals von automatischen Analysen, solche gibt es ja auch, erreicht wurden, da sind immer die Fehlerraten ganz niedrig. Entweder wurden fast alle Vor- und Nachnamen, also sie hat dann einmal etwa eine Aufsatz der Pierre B. zitierte, also den Vornamen als Familiennamen verwendet hat, untersucht, und da war natürlich dann nicht nur der Bourdieu, sondern auch fast alle anderen mit Vor- und Nachnamen vertauscht. Inzwischen haben wir zu dritt uns das ganze Journal hergenommen und, wie Sie schon ahnen, fast im gesamten Journal sind fast alle Referenzen Vor- und Nachnamen vertauscht. Das heißt, fast alle Zitationen in diesen Journalen gehen ins Leere. Denn die neuen kreierten Autoren, Phantomautoren, hat sie meine Frau genannt, die aus den Vornamen bestehen und den verkürzten Nachnamen als Initiale, die gibt es ja alle nicht. Und vor allem, sie werden nicht dem Autor, der Autorin, die die Zitationen brauchen würde, zugerechnet. Bei einem juristischen Fall, Harvard Law Review, alles über Schneeballsystem, also nicht willkürlich ausgesucht, sondern immer das erste Greifbare genommen, kam sie sogar auf 99% Fehler. Und da waren nicht nur Vor- und Nachnamen vertauscht, das war fast der harmloseste und seltenste Fehler, sondern da wurden einfach zerhackt Teile von Gerichtsurteilen, von Gesetzestexten, alles wurde als Autor missverstanden über die Parsing-Programme, weil ja ein Jurist nicht nur Bücher zitiert, nicht nur wissenschaftlich, also rechtswissenschaftlich aufsieht, sondern auch Gerichtsurteile, Gesetzestexte und so weiter, Patente, es ging um Urheberrechte. Und warum ist das jetzt für uns Geisteswissenschaftlerinnen relevant? Weil das Blue Book, das sind die Zitationsrichtlinien, die amerikanischen für Juristen, Zitationsrichtlinien haben, die sehr ähnlich unseren geisteswissenschaftlichen Praktiken etwa in Büchern sind. Das heißt, Fußnoten, Literaturangaben, Innenfußnoten in einem Text verpackt, mit einem Vornamen, der vor dem Familiennamen steht, weil das ist ja unhöflich, einfach nur so schreiben, wie Müller und Meyer meinen, sondern man sagt dann, wie Karl Meyer und Fritz Müller meinen, oder Karl Marx oder Pierre Bourdieu meinen, oder argumentieren oder ausführen. Das heißt, man kann zusammenfassen, der Social Science Citation Index kann mit diesen Usancen nicht umgehen. Das heißt, ganze große Teile der Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften fallen eben raus und werden nicht adäquat repräsentiert, erwirtschaften daher keine Zitationen. Und das ist deshalb relevant, weil ab und zu, da gab es einmal eine größere Untersuchung vom ISI, also Institute for Scientific Information, wird behauptet, die Geisteswissenschaftler werden nie zitiert, die Sozialwissenschaftler werden kaum zitiert, wir sind quasi alles Loser, wir sind überflüssig. Das ist, behaupten wir, Dürr Fröhlich und ich inzwischen auch, ein Artefakt der ungeheuren Fehlerraten, in diesem Fall vom Social Science Citation Index. Bitte lesen Sie die Werke von Dürr Fröhlich, da steht alles drin. Vieles ist auch schon Open Access, vieles kommt. Es dauert noch ein bisschen, Open Access demnächst. Und die Geschichte ist, wie gesagt, in Theory of Science drin, im tschechischen Wissenschaftstheorie, Open Access Journal, Double Blind, Peer Reviewed und so weiter. Needless to say, the proposal was went down. Und letztlich war die Tomato rotten from the beginning, wie meine Frau da auf Englisch geschrieben hat. Der Wurm war von Anfang an im Apfel drin. Und damit möchte ich es einmal bei diesem Punkt bewenden. Das heißt, Qualität von Geisteswissenschaften per Szientometrie, per kommerzieller Situationsindexierung zu belegen, ist eine gefährliche Geschichte, eine, die eher den Schüssen ins eigene Knie gleicht. Dritter Punkt, anonyme Kritik, qualitative Evaluation über Peer Review. Wir müssen sehen, es wird immer vom Peer-Review-System gesprochen, das lehnen wir ab. Es gibt so viele unterschiedliche Betriebssitten und Praktiken, wie jeweils noch in einzelnen Journalen, in den einzelnen Fächern und so weiter, dass man nur von einem ganz vielfältigen Bündel von Zitationspraktiken bestenfalls sprechen kann. Einerseits gibt es einmal die Methode paralleler Aufstellung von Gutachtern, besonders in unseren Fächern, also Sozial-, Wirt-, Geisteswissenschaften etc. Da werden 2, 3 oder 4, es gibt Journale, die sagen, wir sind top, wir nehmen 4 Gutachterinnen und Gutachter, sofort gleichzeitig ins Rennen geschickt. Und das führt dann dazu, bei diesem Politikwissenschaftsjournal gab es eine Studie, dass kein einziges Manuskript, ich betone, kein einziges Manuskript nicht mindestens eine nicht genügend Bewertung, also nicht publizierbar, auch nicht mit Fehlerkorrektur, bekommen hat. Und da sehen wir schon, je mehr Gutachter Sie, Gutachterinnen Sie einsetzen, umso weniger Gemeinsamkeit, was Qualität betrifft, ist vorhanden. Und wenn Sie jetzt einen Kriterienkatalog aufstellen, das haben da manche schon gemacht, wo man nur ankreuzeln muss und das Ganze standardisiert, werden diese Widersprüche noch größer, nicht kleiner, nach den Studien, die ich kenne. Also die meisten rezeptartigen Empfehlungen, die dann kommen, sind, wenn man nachschaut und sie bereits untersucht wurden, auch nicht zielführend. In den Naturwissenschaften, gerade in Physik, macht man es ganz einfach. Die machen sich nicht so einen Stress wie wir. Ein einziger Gutachter, ich sage Gutachter, weil es sind auch heute noch in der Physik fast nur Männer. Und wenn der Ja sagt, wird es einfach veröffentlicht. In Zweifelsfall, also wenn der erste Gutachter Nein sagt, wird ein zweiter bestellt. Wenn der Ja sagt, wird es veröffentlicht. Beziehungsweise kann sich der Editor dann entscheiden, das Zünglein an der Waage zu machen. Jetzt kann man sich fragen, warum? Und ich möchte noch ein Schäufelchen drauflegen, die Rejection Rates, die Abweisungsraten von Journalen, werden als Qualitätskriterium verkauft. Also jetzt sehen wir schon wieder, Qualität ist auf einmal, wie grausam ich bin. In der Philosophie Abweisungsraten bis 95%, das müssen Sie mal glauben, 95%. In Psychologie, die Top-Journale jeweils, sind da jetzt gemeint, 80-85%, Physik 25%. Jetzt wird doch niemand, bitte Gorschi, sagt man Österreich, bitte Gorschi, schöner Begriff, sagen, die Physiker, das ist eine ganz wertlose Disziplin, die haben also niedrige Abweisungsraten, die Philosophie, die Psychologie, das sind die Top-Disziplinen. Sondern wenn man genauer nachschaut, ist die Lösung ganz banal. In der Physik gibt es nun der wöchentlich erscheinende Journale, schon in der Papierära, wo das Raum noch nicht unendlich war wie im digitalen Zeitalter, mit 10.000 Seiten und mehr Jahresvolumen. Bei uns sind wir schon froh, wenn wir 300 Seiten zusammenkriegen und viele schaffen das nicht. Und selbst im Open Access, Free Access Zeitalter gibt es viele Projekte, die am Anfang 1, 2, 3 Aufsätze haben und beim nächsten Heft sind es 2, beim dritten ist nur mehr einer und dann ist aus. Das heißt, seit also den negativen Forschungsresultaten, die ja kaum veröffentlicht werden, und das wäre sehr wichtig, habe ich einige solche Projekte verfolgt. Das heißt, die Physik hat Großjournale, hat einfach auch viel mehr Geld dahinter und kann sich daher leisten, mit weitaus geringen Rejection Rates zu arbeiten. Wiederum, wenn wir alle diese kleinen Journale fusionieren würden, so eine Megajournal-Psychologie, eine Megajournal-Philosophie etc., würden dort die Rückweisungs-Abweisungsraten wahrscheinlich auch sehr gering sein. Das heißt, vieles, was da rumposaunt wird, hält einer näheren Betrachtung nicht stand und schon gar nicht die Behauptung, dass alles würde irgendwie Qualität repräsentieren, Qualität abbilden oder gar Qualität fördern. Drum, ich bleibe dabei, was Qualität ist, ich weiß es nicht. Es gibt dann, was die Blindheit, die Verblindung betrifft, noch mindestens drei Varianten der Peer-Review-Praktiken. Das eine ist einfach blind, besonders in Forschungsprojektanträgen wird das verwendet. Da weiß zwar der Einreichende, die Einreichenden nicht, wer bei sich ist. Zu Gericht sitzt, also quasi wieder Ku Klux Klan Justiz, aber die Gutachterinnen und Gutachter wissen es. Und der Editor oder der Forschungsfondsmanager. Und da kann man natürlich auch vielleicht noch Erkundungen anstellen und dann weiß man auf einmal, das ist ja der Doktorand von dem und dem, vom Yoshi, und da müssen wir schon ein bisschen ein Auge zudrücken, und beim anderen kommt man drauf, das ist ein Platus von irgendeinem Erzfeind oder was immer auch. Es gibt alles, und bei Kongressen ist für mich immer verbannt, tagsüber wird ganz hochoffiziell und staatstragend und wir sind über alle Zweifel haben gesprochen, über die eigene Disziplin, noch ein dritten Glas Rot, wenn am Abend ändert sich das alles. Da wird dann wild berichtet, wer wie wo was geschoben hat und so weiter und so fort. Also da gibt es schon sehr viel Animosität hinter den Kulissen. Und der Max Weber, einer meiner auch Säulenheilige, der ganz hinter Bourdieu steht, das ist ja ein Max Weber-Schüler, kann man ruhig sagen, der hat einmal gesagt, in der Wissenschaft kann man es nur aushalten, wenn man erträgt, dass die mediokersten Kollegen einem vorbeiziehen, aus irgendwelchen Gründen, die man gar nicht wissen will. Das Doppelblindverfahren, da sollte nach dem Anspruch nach weder der Gutachter, die Gutachterin wissen, wer da evaluiert wird, noch umgekehrt. Das ist ein bisschen graue Theorie, denn ich frage immer meine Doktoratsstudierenden, wie erkennt man, wer da der Autor ist, die Autorin? Und die einfache Antwort ist, ich schaue in der Literaturliste, welcher unbekannte Autor, welche unbekannte Autorin wird mehrfach zitiert. Möglicherweise sogar mit fachfremden, also thematisch fachfremden Publikationen. Das ist dann in der Regel der Autor oder die Autorinnengruppe. Wenn es mehrere, welche Fälle gibt. Während wenn der Marx oder der Luhmann oder der Bourdieu mehrfach zitiert werden, dann muss man nicht annehmen, dass das von Bourdieu geschrieben wurde. Es gibt dann noch das Dreifach-Blind-Verfahren, leider sehr selten. Ich finde das ganz großartig, etwa Zeitschrift für Soziologie Bielefeld. Die haben gesagt, der Editor, wenn der weiß die Identität des Einreichenden, dann kann er dem einen, weil es der Sohn vom sowieso ist, einen milden Gutachter oder ein paar milde Gutachter zuschanzen und dem anderen, den er nicht mag oder der wurscht ist, ein paar strenge. Und es gibt hier viele Untersuchungen, aber in der Regel gibt es immer nur ein, zwei, und da müssen wir vielleicht doch ein paar mehr machen, die die persönlichen Charakteristika der Gutachter und Gutachterinnen für fast wichtiger halten als die begutachteten Werke. Also die jungen Gutachter, das sind die gefährlichsten, das sind die allerstrengsten. Und erklärt wird das, dass die ja nicht Gutachten machen, um diesen armen Menschen da sein Manuskript zu verbessern, sondern sie wollen vor dem hochverehrten Editor-Punkten. Und leider gibt es auch die Untersuchung, sie werden mich gleich steinigen, dass Frauen als Gutachterinnen strenger sind zu Frauen als zu Männern und sie sind strenger als Männer zu Frauen. Warum und wieso? Die einen sagen, ja, sie wollen als objektiv gelten, sie wollen nicht, dass man und ihnen unterstellt da ganz billige Schiebereien und so. Es gibt auch bösartigere Interpretationen, aber die sage ich ja nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind die Blindenverfahren und verteidigt werden diese Verfahren oder wurden auch eingeführt mit dem Argument, wenn man Kritik äußert, schafft man sich Feinde, sind Leute gekränkt, können sich rächen, wir alle sind, das sagt auch der Elias so schön, miteinander ganz stark in Konfigurationen miteinander verwoben. Er hat diese Textilmetaphern am Programm, heutzutage sagt man vernetzt, das ist auch eine Textilmetapher. Und eine feministische Journal-Editorin hat einmal gesagt, wenn sie aufgrund der Gutachten manchmal Kolleginnen absagen muss, dass das Todfeindschaften zur Folge haben kann und das muss man nicht aushalten. Weil die Editoren sind ja nicht anonym, sondern und die Editorinnen, sondern die sind bekannt. Jetzt haben die bei dem Dreifachblindverfahren auch die Editoren verblindet. Das heißt, auch die haben nur den Text bekommen und ein Synonym, ein Nickname und wussten nichts von der Identität der Einreichenden. Und das hat dann wieder zu anderen seltsamen Effekten geführt. Denn man hat jetzt die Aufsätze, die Manuskripte bei der Redaktionskonferenz besprochen. Und zwar nach der Einreichung. Und jetzt kam zu dem Effekt, wenn wir Zeit hätten, würde ich Sie da fragen, was glauben Sie, welche haben wir Vorteil, dass die zuerst eingereichten leider häufiger abgelehnt wurden. Weil am Anfang haben wir noch einen Berg Manuskripte und sagen Sie, oh Gott, wie schaffen wir das auf 10 zu reduzieren, das nächste hilft. Und auf 8. Irgendwann einmal ist man in einer Streichlaune drin und muss sich bremsen, damit noch was überbleibt. Das habe ich bei einer Berufungskommission einmal erlebt. Da haben wir gestrichen, gestrichen, gestrichen. Auf einmal hat der Vorsitzende Rektor gesagt, so, und jetzt gehen wir zum Café. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, wir gehen zum Café, es wäre niemand mehr überblieben, wenn man mal in der Streichurge drin ist. Also diese gruppendynamischen Prozesse in solchen Kommissionen sind ja auch was Irrationales. Und von Qualität möchte ich hier leider auch nicht sprechen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Dreifachblindverfahren hat durchaus seinen Reiz. Jetzt wollen natürlich Open Access Journale des Öfteren Open Review praktizieren. Da habe ich persönlich nichts dagegen. Meine Frau habe da ehrlich gesagt zu dem Thema vergessen zu fragen, was sie meint. Ich sage, mir ist es lieber, ab und zu rutscht was durch. Da gibt es natürlich noch Plagiatsiege wie einen Österreich, dessen Namen ich gar nicht nennen kann, der sich bei jedem Satz, den er über Tönet den Find der Pressesender macht. Das heißt, man muss dann schon ein bisschen auch wieder gute Nerven haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mir ist es lieber, ab und zu rutscht was durch, was nicht so ganz perfekt ist, aber dafür haben auch innovative, abweichende Außenseiterpositionen eine Chance, als dass wir ein perfektes Kontrollsystem haben, ein perfektes Zensursystem, weil das ist es ja. Und da werden zwar dann alle Fehler eliminiert, aber es kommt überhaupt nichts mehr raus. Denn Neues ist immer noch unausgereift, ist immer noch nicht perfekt und nicht 20, 30 Jahre normalwissenschaftlich verfeinert und professionalisiert und so weiter. Und daher hat es das Neue immer schwer. Also ich habe mir jahrelang nebenbei mit Innovation Resistance Forschung beschäftigt und fast alles Neue wurde am Anfang ignoriert, abgelehnt, verhöhnt, verspottet. Und es gibt auch eine schöne Studie über Ökonomen, dass die einfach rejected heißt die, dass die nicht überlebt haben, weil sie halt dann nicht in Ökonomiejournal publiziert haben, was sich gehört als Ökonom, sondern sogar Buchkapitel geschrieben haben, was fast eine Sünde ist bei denen. Das heißt, es ist ganz wichtig, Open Review heißt ja, es wird etwas ein bisschen qualitätskontrolliert, zum Beispiel Plagiatsprüfprogramm drüber gelassen und schauen formal, dass das ordentlich Literaturliste ist und so weiter und weiter. Und dann ist die Diskussion erst hinterher. Und das würde auf den Poppe, würde ich sagen, gefallen und ganz in seinem Sinne sein. Kritische Überprüfung. Nur dann müssen sie halt die öffentliche Schande aushalten, dass sie was präsentiert haben und dann kommt raus, das ist falsch, das ist ein Unsinn und zum Schluss sagen sie vielleicht, ja eigentlich muss ich das zurückziehen und eine neue Version probieren. Und damit bin ich schon am Ende. Das heißt, ich will Ihnen viel Glück wünschen für Ihre Workshops, gerade zum Peer Review und den Open Review Verfahren. Ich weiß weiterhin nicht, was Qualität ist. Ich weiß auch nicht, ob Qualität an sich überhaupt irgendeinen Sinn hat. Wir brauchen mutige Leute, die Probleme anpacken, ob theoretische, die nicht angepackt wurden, ob Missstände, die übersehen wurden, Ungerechtigkeiten und so weiter. Unsere Welt bietet genug Anlass, mutig zu sein. Und wir müssen uns was trauen, wir müssen Mut beweisen. Und wir wissen ja aus der Wissenschaftsgeschichte, Darwin und andere, die haben sich Jahre, Jahrzehnte nicht getraut, das zur öffentlichen Weise Angst gehabt zu haben vor den Reaktionen. Und wenn dann nicht ein Konkurrent gekommen wäre und ihm zuvor gekommen wäre, dann hätte er vielleicht seine Arbeit nie veröffentlicht, der Darwin. Das heißt, im Zweifelsfalle wäre mir ein offenes System lieber, das zwar sozusagen grob qualitätsgeprüft wurde, damit man sie nicht blamiert, und dann hinterher eine offene Diskussion, aber das muss man aushalten. Dazu braucht es Leute, die Kritik ertragen können, und dazu braucht es Leute, die sich auch trauen, Kritik zu äußern. Es gibt ja so Diskussionszeitschriften, ich will sie nicht beim Namen nennen, für mich ist das nur gepflegte Langeweile. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas mit Genuss dort gelesen habe. Wenn das alles zu sehr wieder gefiltert wird und behübscht wird, dann hat es auch wieder keinen Sinn. Das heißt, es gibt ja nicht nur die formale Wissenschaftskommunikation im engen Sinne, dass ich etwa ein Projekt einreiche oder bei einem Verfahren teilnehme, Double Blind Peer Reviewed, sondern es gibt die informelle Forschungskommunikation vorher schon, im Kolleginnenkreis und so weiter, die viel interessanter ist und viel kritischer ist. Und wenn wir diese informelle Forschungskommunikation quasi in diese Open Review hinterher quasi verpflanzen, einbringen könnten und daher mehr Leute was davon hätten, auch von Fehlern, die begangen wurden, man muss ja nicht jeden Fehler wiederholen, nur weil er versteckt wurde bisher, dann wäre auch was geschehen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich noch zu Fragen zur Verfügung und zu Kritik. Aber ich hoffe, ich habe jetzt mich klar geäußert und auch ganz im Sinne meiner Frau, brav sein alleine, brav Qualität, brave Qualität. Was haben wir davon? Ich danke Ihnen.